Ich wünsche uns allen für die Predigt, gerade bei so einem schwierigen Predigttext, ihr habt eben zugehört beim Hebräertext, dass euch Gott euer Herz aufschließt, euren Verstand und dass ein Gedanke dabei ist, irgendetwas, was euch Wegweiser wird für euer Leben, wenn ihr diesen Gottesdienst verlasst, dass ihr merkt, Gott ist bei mir, Jesus ist bei mir und ich kann mich freuen, ich bin auf dem richtigen Weg. Gott segne euch und schenke euch seinen Heiligen Geist, damit er euch all das aufschließt, was wichtig ist. Und Gott bestimme auch mein Reden und Tun in dieser Predigt ganz besonders. Amen. Ihr habt es gehört, ihr müsst mal umschalten auf das Mikrofon. Der Hebräerbrief heißt ja nicht umsonst Hebräerbrief. Der ist an eine bestimmte Auswahl von Menschen gerichtet, die sich auskannten, die wussten, was im Alten Testament steht. Und da stehen wir, wenn wir das hören, einfach mit so einem Fragezeichen davor und denken, hä? Was will uns dieser Text sagen? Er fängt ja an, ganz nett, mit den lahmen Beinen und Füßen und Knien. Und dann kommt er irgendwann zu dieser etwas gruseligen Geschichte von einem Berg, den man nicht anrühren darf und wo jeder Hund und jeder Mensch stirbt, wenn er eben diesen Berg betritt. Und das ist letztendlich der Berg Sinai. Damit ist der Berg gemeint und ihr werdet vielleicht feststellen im Laufe der Predigt, das versuche ich zumindest, euch diesen Predigttext im Hebräerbrief etwas näher zu erläutern. Die Leute wussten, was gemeint ist. Berg Sinai war alles andere als schön. Berg Zion, das war so der Traumplatz. Aber auch da müssen wir genau hinhören, denn darum geht es ja, dass es der himmlische Ort ist, das himmlische Jerusalem, das Leben im Paradies, könnten wir es nennen. Dann wird auf Kain und Abel angespielt. Kain erschlägt seinen Bruder, der erste Mord, den die Bibel erwähnt, und vergießt sein Blut. Das hat einfach damit zu tun, mit Rache, mit Eifersucht und mit Brutalität. Und das Blut von Abel kommt nicht an das Blut von Jesus heran. Dann spielt Esau eine Rolle. Wer es nicht weiß, Esau und Jakob, die beiden Brüder, da ging es immer darum, wer kriegt den Segen meines Vaters, wer kriegt das Erstgeburtsrecht. Und Esau, das war so ein Jägertyp und der verkauft seinen Segen, sein Erstgeburtsrecht, wegen einer leckeren Suppe. Und auch das muss man wissen, um den Text zu verstehen, aber ich werde euch noch ein bisschen mehr erzählen. Erstmal Berg Sinai, du kannst mal das erste Bild an die Leinwand schmeißen, Thees, wenn du es denn hast. Ich denke, das erste Bild zeigt gleich, wie wir uns so den Berg Sinai so vorstellen. Das soll er tatsächlich sein, man ist hier nicht hundertprozentig sicher, aber dort gibt es ein Kloster, dort gibt es sogar eine Moschee, weil eben der Berg auch im muslimischen Glauben eine Rolle spielt. Aber bei uns im Christentum ist es eben der Ort, wo Mose die 10 Gebote erhält. Aber wir haben eine ganz falsche Vorstellung von diesem Berg. Es war eigentlich ein Berg zum Fürchten. Es war ein Berg, der den Tod brachte, zumindest zu der Zeit von Mose. Und ich habe mal ein Beispielbild mitgebracht. Hier kannst du das nächste Bild dran machen, wie er vermutlich wirklich aussah. Wer das nicht glaubt, dem lese ich mal 5. Mose Kapitel 5 vor. Dort wird dieser Berg ein bisschen beschrieben. Dort steht ab Vers 22, das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem Feuer und der Wolke und dem Dunkel mit großer Stimme und tat nichts hinzu und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir, die 10 Gebote. Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, tratet ihr zu mir, alle eure Stammeshäupter und eure Ältesten, und spracht, siehe, der Herr unser Gott hat uns sehen lassen seine Herrlichkeit und seine Majestät und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet, und sie am Leben bleiben, aber nun, warum sollen wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn, unseres Gottes, Stimme weiter hören, so müssen wir sterben. Kann denn Sterbliches die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören und wie wir und doch am Leben bleiben? Es ist ein furchtsamer Berg gewesen. Und genau davon redet der Hebräertext. Und wenn ihr das versteht, dass der Berg Sinai nicht so ein romantischer Berg war, wo man schön spazieren geht, vielleicht mit ein paar Wolken, dann versteht ihr auch eher, warum der Hebräerbrief diesen Berg als Abschreckung nimmt. Er schreibt im Kapitel 12 der Hebräerbrief ab Vers 18, denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, also der Berg. Nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, immer noch Berg Sinai. Und nicht zum Schall der Posaunen und zum Klang der Worte, die das hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde. Berg Sinai. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere vor dem Anblick dieses Berg Sinais. Ich denke, das war vielen nicht bewusst. Das war ein Ort des Todes. Die Menschen hatten Angst, gewaltig. Letztendlich ist es gar nicht so schwierig, was der Hebräer übrigens sagen möchte. Einfach nur in hebräischem Hintergrundwissen. Es gibt letztendlich zwei Wege. Es gibt zwei Möglichkeiten im Leben, die ich wählen kann. Das eine ist Berg Sinai. Ich kann versuchen, Gott durch mein Verhalten zu ehren und versuchen, seine Gebote zu halten und Pluspunkte zu sammeln, dass ich es schaffe, mit meiner Kraft, mit meinem Tun und Lassen, Gott zu beeindrucken, dass er am Ende sagt, du kommst in den Himmel, du hast es geschafft bis auf die Bergspitze. Das ist der eine Weg und Gott sagt ganz klar, ist nicht, klappt nicht. Kein Mensch kann aus eigener Kraft diesen Berg erklimmen, die Gebote alle halten, funktioniert nicht. Das ist euch schon bekannt, denke ich, habt das schon mal gehört. Ne? Aus eigener Kraft können wir Gott nicht erreichen. Das ist im Grunde genommen auch ein Beispiel für alle Religionen. Jede Religion versucht, könnt ihr euch mal umschauen, mit eigenem Tun und Lassen Gott die Ehre zu geben und so Pluspunkte zu sammeln, dass Gott am Ende sagt, ich belohne dich. Du hast dir den Himmel verdient, das Leben nach dem Tod hast du dir verdient, weil du so ein tolles Leben geführt hast. Aber der Hebräerbrief sagt, ihr seid nicht auf diesem Weg gekommen, denn dieser Weg führt am Ende ins Verderben. Dieser Weg ist zum Zittern. Selbst Mose hat Angst gehabt vor diesem Weg und darauf zu gehen und die 10 Gebote zu erhalten. Der andere Weg, den der Hebräerbrief halt nennt, ist der Berg Zion. Berg Zion war eigentlich der Tempelberg in Jerusalem. Irgendwann wurde Zion ein Begriff, der einfach für Jerusalem benutzt wurde. Heute, wo der Tempelberg ja zerstört wurde, 70 nach Christus, ist das nicht mehr Zion, sondern Zion ist nur noch eine Kirche, eine katholische Kirche, die steht auf dem Berg Zion südlich in Jerusalem, in der Altstadt noch. Aber gemeint ist hierbei kein Ort. Der Berg Zion steht im Hebräerbrief für das himmlische Jerusalem. Wo wir auch fragen, okay, was soll das? Und das ist das Leben nach dem Tod. Himmelreich, Paradies. Das ist das, was Gott dem schenken möchte, der diesen Weg geht, auf dem Berg Zion. Für die Juden ist das das Schönste, der Berg Zion, Jerusalem. Das ist der Wallfahrtsort, da musste man immer hin, da war der Tempel, da war Herrlichkeit, aber der Hebräerbrief legt noch einen drauf und sagt, gemeint ist hier deine Zukunft, dein Leben nach dem Tod, in der Herrlichkeit Gottes. Und davon berichtet eben, dass der Hebräerbrief und spricht in Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung. Das himmlische Jerusalem, ein Traumort, den sich jeder von euch wünschen würde, wenn er wirklich weiß, was das ist. Herrlichkeit. Offenbarung 21, müsst ihr mal lesen, beschreibt diese Stadt, die äußeren Umstände, Glas, sauber, Kristall, tausend Engel. Aber das Wichtigste an dem himmlischen Jerusalem ist, wie ihr euch fühlt da. Schuld ist weg, Leid ist weg, Angst ist weg, Sorgen sind weg. Man fühlt sich einfach nur, wie wir das so schön sagen, himmlisch. Das ist ein Ort, kann ich euch sagen, wo jeder von euch hin möchte. Selbst wenn ihr es noch nicht versteht, da wollt ihr hin, glaubt es mir. Der Berg Zion, das himmlische Jerusalem, das ist das Ziel, wovon jeder Mensch eigentlich träumt. Wo all die Lasten dieser Welt weg sind. Und darum geht's. Es klingt kompliziert, was der Hebräerbrief da verzapft und verfasst hat. Aber es geht im Grunde genommen um, es gibt einen schlechten Weg, es gibt ein schlechtes Ziel im Leben, wo am Ende Verderben steht. Und es gibt das gute Ziel, das himmlische Jerusalem, der Berg Zion, der einfach nur herrlich ist. Und ihr habt es gehört, es kommen etwa sehr viel fromme Begriffe drin vor. Dass Jesus der Mittler ist, der Bergführer sozusagen und der diesen Weg mit seinem Blut besprengt hat. Das hört sich sehr fromm an. Aber Jesus macht den Weg möglich, weil er am Kreuz gestorben ist, mit seinem Blut bezahlt hat. Und wenn du das in Anspruch nimmst, dann kannst du diesen Weg gehen. Klingt fromm, aber stell dir das vor, wie in der Volksbank-Werbung, Jesus macht den Weg frei. Ohne Jesus wird es diesen Weg gar nicht geben. Und er lädt dich ein, diesen Weg zu gehen. Gott selber sagt, geht diesen Weg nicht, das schafft ihr nicht. Du kannst es versuchen, aus eigener Kraft mir zu gefallen, die 10 Gebote halten, alles richtig machen, die 3 Liebesgebote halten, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und den Nächsten wie dich selbst, kannst alles richtig machen, aber du wirst es nicht schaffen. Du wirst an diesem Weg scheitern und in den Abgrund stürzen. Und Gott sagt klar, das ist der Weg. Und der klassische Satz dafür ist eben der, den Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Himmel, ins Paradies ohne Jesus Christus, weil ohne sein Blut läuft nichts. Ohne seine Gnade läuft nichts. Wer sagt, Mann, bin ich toll. Gott, guck mal hier, was ich geleistet habe, wie viel Geld ich gespendet habe, wie viel Gottesdienste ich besucht habe, wie oft ich Bibel gelesen habe. Ist das nicht was? Was ist das denn dann? Das ist keine Gnade. Dann erwarte ich von Gott eine Belohnung, weil ich so toll bin. Das ist keine Gnade, das ist Belohnung. Deswegen habe ich am Anfang so viel Wert auf die Gnade gelegt. Die Gnade Gottes brauchen wir, um diesen Berg gehen zu können, um ins Paradies zu gelangen, um in den Himmel zu kommen. Das sind die beiden Wege. Ich weiß, ich habe mal so eine Präsentation vorbereitet, ich weiß nicht, ob das klappt. Du kannst es mal dran werfen, mal ganz kurz zusammengefasst. Ah, man sieht es, sehr schön. Also auf der einen Seite Berg Sinai, ein Berg, der nicht berührt werden darf, ein Berg, der dunkel, düster und voller Stürme ist. Gottes warnende und richtende Stimme ist dort. Moses erzittert beim Anblick dieses Berges. Glaubt mir, ihr wollt den Weg nicht gehen, versucht es erst gar nicht. Berg Zion, das himmlische Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes. Gott, der Richter über uns alle, und Jesus ist der Mittler, der für Sünde und Schuld mit seinem Blut bezahlt hat und den Weg freigemacht hat. Ein Ort, gekennzeichnet durch Gnade. Ein Ort voller unvorstellbarer Freude. Darum geht es, um diese beiden Wege. Du kannst mal das nächste Bild dranwerfen, Thees. Berg Sinai steht für den alten Bund, das Alte Testament. Ich kriege es hin, die Gebote Gottes zu halten. Berg Zion steht für den neuen Bund durch Jesus. Berg Sinai steht für das Gesetz, die Härte des Gesetzes. Was du nicht halten kannst, wirst bestraft. Und Berg Zion steht für die Gnade. Ja, ich versage, ich bin Sünder, aber da gibt es Gnade, obwohl ich eine Strafe verdient hätte. Im Berg Sinai bin ich es, der tut, versucht, alles zu schaffen aus eigener Kraft und ich hoffe auf die Belohnung Gottes. Berg Zion, Jesus hat es für mich getan. Er hat für mich gelitten, ist gestorben und hat den Weg ermöglicht. Und jetzt das Wichtigste eigentlich, habe ich eben schon gesagt, Gott warnt davor, diesen Weg zu gehen und empfiehlt dir, den Weg über Jesus zu gehen. Das klappt, das ist gesegnet. Da liegt der Weg, den wir gehen sollen. Und Gott empfiehlt ihn uns. Und wir wären doch blöd, wenn wir Gottes Stimme nicht hören würden und doch wieder hierhin zurückgehen und sagen, nee, ich versuche Gott zu beeindrucken, dass er mich belohnt. Auf diesem Weg, auf dem Berg Sinai, da liegt kein Segen. Deswegen. Und auf dem Berg Zion, dem himmlischen Jerusalem, dem Weg dorthin, liegt eben Gottes Segen. Es liegt Versöhnung, es liegt Vergebung, es liegt Gnade, Freude, Hilfe auf diesem Weg. Und das Ende ist klar, das eine endet im Tod, im Verderben, im Abgrund. Und das andere endet in der Herrlichkeit. Das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Vielleicht wird euch einiges etwas klarer, wenn ihr diesen Hintergrund habt. Aber ihr merkt also, wenn manche Leute manche anschreiben, dann ist das speziell für eine gewisse Volksgruppe, für einen Menschen gedacht. Genau wie hier. Ohne Hintergrundwissen über das Alte Testament wird das schwierig, diesen Hebräertext zu verstehen. Aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Zwei Wege, einer ist richtig. Einer ist von Gott gesegnet. Und wer das möglich macht, ist Jesus Christus, der Mittler. Aber es geht eben auch um mehr, das ist der Anfang. Es geht auch um den Weg. Das ganze Kapitel 12 im Hebräerbrief geht es darum, was auf diesem Weg, auch auf dem Weg Berg Zion passieren kann. Denn beides bleiben Berge. Und wer schon mal einen Berg hinaufgestiegen ist, der weiß, es ist schwer. Und Gott verschweigt nicht, dass der Berg Zion auch ein Berg ist. Das heißt, es ist ein harter Aufstieg. Es kann etwas passieren unterwegs. In Kapitel 12, also unserem Predigtkapitel, in den ersten Versen heißt es, es ist ein Kampf, dieser Weg. Dort steht, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Vom Kampf gegen die Sünde ist die Rede. Der Weg, auch der richtige Weg, ist nicht einfach. Deswegen finde ich das so gut, dass hier der Hebräerbrief das als Berg bezeichnet, der Berg Zion, das himmlische Jerusalem. Es ist ein harter Weg. Darauf müssen wir uns einstellen, aufs Kämpfen, vorbereitet sein. Und dann erwähnt eben der Hebräerbrief in unseren Versen des Predigtextes, was alles auf diesem Weg, auch auf dem richtigen Weg, passieren kann. Vers 13 heißt es, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Zwei spannende Möglichkeiten, die passieren können, im Glauben an Jesus, auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. Auf dem Weg, auf den Berg Zion, im Leben eines Christen. Du kannst lahm werden, es kann die Kraft verlieren, du kannst straucheln, stolpern, hinfallen auf dem Weg. Und dann das Schöne, du kannst aber auch gesund werden. Das steht doch hier. Darum stärkt die müden Hände und wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle, wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Das heißt, im Glauben steckt immer auch Gesundheit. Nicht nur Versöhnung, Vergebung, sondern auch Gesundheit. Aber wer eben mit sicheren Schritten gehen möchte, der muss wissen, auf welchem Weg er geht. Der Weg ist eben Jesus Christus. Wer daran festhält und nicht abweicht zur Linken oder zur Rechten. Wer an Jesus festhält, der bleibt auf dem festen Weg und dann kann man feste Schritte tun. Die festen Schritte sind entscheidend, um nicht zu stolpern, um nicht lahm zu werden. Und deswegen sagt er eben am Anfang, seht auf Jesus, wenn ihr geht. Er ist das Fundament, das gelegt wurde, heißt es in der Apostelgeschichte. Und dann heißt es weiter, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dem Frieden nachjagen auf dem Weg Jesus nach, den Frieden als höchstes Gut nehmen. Nicht nur zwischen Völkern, sondern auch zwischen uns. Der Friede ist wichtig. Es ist eine Aufforderung auf diesem Weg, den wir gehen, auf unser herrliches Ende zu, auf den Berg Zion ins himmlische Jerusalem, ins Paradies, ist offenbar in der Gefahr, durch Unfrieden, durch Streit, durch Kriege kaputt gemacht zu werden. Und deswegen fordert der Hebräerbrief jeden Einzelnen von uns auf. Jagt dem Frieden nach. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal als Wochenspruch. Und Harry hat dazu was gesagt. Jagen ist eben aufmerksam sein, lauern, bereit sein, zuzuschlagen, wenn Frieden in Sicht ist. Ein Gespräch, was vielleicht über den Weg läuft, wo man sagt, jetzt mache ich Frieden. Eine Option, die man hat, Frieden zu machen mit Familie, Freunden, Gemeindemitgliedern. Er fordert uns auf, es passiert Unfrieden auf diesem Weg. In unserer Gemeinde, in unseren Familien, im Freundeskreis. Aber wir sind angehalten dazu, Frieden zu stiften. Auch in der Ehe, Frieden stiften. Das ist der Weg, der uns bestimmt ist. Das ist der Weg, der zum Berg Zion führt. Den sollen wir gehen. Und dann steht da auch noch, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Das heißt nicht nur mit uns, sondern auch mit allen anderen Menschen dieser ganzen Welt. Letztendlich ist das die Nächstenliebe. Wir haben keine Erlaubnis von der Bibel, mit jemandem im Streit zu liegen. Selbst wenn es der Feind ist, der uns fies begegnet, gemein ist, uns verletzt, den sollen wir lieben und Frieden mit ihm halten. Jeder Mann steht da. Und jede Frau ist damit einbenommen. Nicht, dass er jetzt denkt, da kann ich eine Ausnahme machen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Aufgabe, wenn ihr auf dem Weg seid mit Jesus im Leben, dann sind das Punkte, die ihr nicht beiseite legen könnt oder nicht beachten könnt. Die sind wichtig anscheinend, sonst würde der Hebräerbrief uns das heute nicht nahelegen. Und dann geht es weiter. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Auch das klingt wieder so fromm. Die aus dem Alten Testament, die Menschen, die kannten sich aus, Heiligung und heilig sein und Gott ist heilig, kein Thema. Was heißt das denn? Und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Für mich ist das, dass wir zusehen, dass wenn wir irgendwie schuldig werden, Sünde begehen, dass wir gucken, dass wir wieder eine weiße Weste kriegen. Jede Sünde sind Flecken auf unserer weißen Weste. Und dafür haben wir die Waschmaschine zu Hause für die Klamotten. Aber für unsere Seele, für unsere Schuld, unsere Sünde, die wir begehen, haben wir Jesus. Das ist dieses Blut, mit dem wir besprengt werden. Das reinigt. Vielleicht etwas fromm, kitschig ausgedrückt, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Jesus macht dir wieder eine reine Weste. Und das ist Heiligung. Dass wir nicht im Leben dazu kommen, dass wir dreckig werden, schmutzig werden, sondern dass, wenn wir Sünde begehen und Schuld, wir jeden Tag dahin gehen. Und Jesus um Vergebung bitten und er wieder für eine reine Weste sorgt. Dann können wir Gott begegnen, dann können wir weitergehen, dann ist alles in Ordnung. Das ist für mich Heiligung. Und Heiligung ist für mich auch immer auf Jesus sehen. Weil wenn Gott das empfiehlt, diesen Weg zu gehen und Jesus anzunehmen als Heiland und Retter, dann ehre ich Gott auch damit, weil ich das tue, was er mir sagt, was er uns empfiehlt. Dann gebe ich Gott doch die Ehre. Wenn ich sage, ich mache mein eigenes Ding, gebe ich Gott nicht die Ehre. Dann sage ich, ich bin besser als du. Wen interessierst du? Du interessierst mich nicht. Ich gebe Gott die Ehre, wenn ich das tue, was er empfiehlt und was er sagt. Und an erster Stelle steht da, hört Jesus Christus, das ist mein lieber Sohn, den sollst du hören, dem sollst du nachfolgen. Und wenn du das tust, gibst du Gott die Ehre und du heiligst dich. Weil du den ehrst, der heilig ist. Und es ist klar, wenn man darin versumpft, wenn man denkt, als Christ Schlechtes zu tun, die Vergebung Jesu nicht mehr zu brauchen, dann wird die weiße Weste immer mehr dunkel. Dann werden irgendwann so viele Flecken da sein, dass deine Weste schwarz ist und dunkel und braun. Und das macht dich kaputt, das macht deinen Glauben kaputt. Deswegen immer wieder auch für mich immer der Aufruf, wenn wir sündigen, bringt es zu Jesus Christus. Und ihr habt es ja gehört. Er ist gnädig. Und er wird niemanden abweisen, der zu ihm kommt, auch wenn es das tausendste Mal ist. Das tausendste Mal die Oma angelogen oder die Tante, um den leichteren Weg zu gehen, um nicht irgendwie Ärger zu kriegen. Das haben wir bei mir. Wir haben manchmal keine einfachen Verwandten bei uns gehabt in der Gesellschaft, in der Familie. Und da sagt man eben mal eben so eine Notlüge, damit man keine ellenlange, stundenlange Diskussion mit ihr hat. Aber man wird schuldig. Ich werde schuldig und da brauche ich die Vergebung, dass ich wieder eine reine Weste habe und mein Leben heilige. Und dazu ist Jesus da und er macht es gerne. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und er uns seine Gnade zusprechen kann. Und darum geht es eben auch danach in dem Vers. Für mich einer der wichtigsten Verse. Vers 15, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Die Elberfelder übersetzt Wort für Wort und sagt, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade Mangel habe. Das ist genau das, was ich sage. dass wir nicht zu Jesus gehen und Vergebung bitten und seine Gnade nicht in Anspruch nehmen. Der Wochenspruch, darum nehmt Fülle, die Fülle der Gnade, der Gnade, der Gnade. Es ist so viel Gnade da, man muss sie nur abholen. Aber vorsichtig. Viele Christen sind ganz begeistert, wenn ihr das zum ersten Mal erlebt, die Gnade Gottes. Wenn man merkt, ich bin schuldig geworden, eigentlich müsste mich Gott zerquetschen, aber er tut es nicht, sondern kommt mir doch entgegen und gibt mir Kraft und Mut und Freude. Und ich war hin und weg, als ich diese Vergebung das erste Mal erlebt habe. Beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal auch, beim vierten Mal, beim fünften Mal gewöhnt man sich schon dran, dann wird die Gnade Gottes nicht mehr so umwerfend und schön. Und irgendwann kommt man sogar dazu, dass man sie fordert von Gott. Aber Gnade kann nicht gefordert werden. Gnade ist freiwillig. Ich bin immer auf die Gnade Gottes angewiesen. Ich kann nicht sagen, du musst sie mir geben, Gott. Ich habe sie verdient. Dann wäre es wieder Belohnung. Ich kann nur Gott bitten auf Knien, dass er mir gnädig ist. Wir können Gott in der Liturgie darum bitten von ganzem Herzen, dass er uns gnädig ist. Und dann ist es und bleibt es immer ein Geschenk von Gott an dich persönlich, dass er dir gerne gibt, aber aus freien Stücken und ungezwungen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Weil ich glaube, darin liegt der Schlüssel, dass wir verstehen, dass es reine Gnade ist, dass Jesus Christus uns den Weg zeigt. Auf dem Berg Zion, ins himmlische Jerusalem, in das Leben nach dem Tod, ins Paradies, in den Himmel. Es ist reine Gnade. Und versäumt das nicht. Die Gnade kann nicht hoch genug gehalten werden, weil dann geht ihr automatisch gnädig mit dem anderen um. Wenn ihr wisst, wie viel Gutes und wie viel Gnade euch Gott getan hat, dann wisst ihr, dass ihr alle davon hören müsst. Und ich habe nicht das Recht, jemand anderes zu richten. Weil Gottes Gnade mir gnädig war, so kann ich es auch weitergeben an den anderen. Und deswegen ein wichtiger Vers. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Aber ich kenne Christen, die landen vom richtigen Weg wieder auf dem schlechten. Und meinen irgendwann, sie müssten doch die Gebote in den Vordergrund stellen und nicht die Gnade. Dass man doch den Finger erhebt. Und wisst ihr, was dann passiert? Das, was hier nachsteht. Dann werden Christen bitter. Dann verbittern die. Dir geht die Freude verloren. Weil wenn ich Gott nicht mehr dankbar bin und wieder meine für seine Gnade und wieder meine, ich kann es mir verdienen, Gott muss mich belohnen, da bin ich wieder auf den falschen Weg gerutscht, ohne es zu merken. Und seht darauf, schreibt der Hebräerbrief, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Wer die Gnade Gottes nicht mehr hochachtet in Jesus Christus, der verbittert. Und steckt damit andere an. Darin scheint das Geheimnis zu liegen, im Glauben immer Freude zu bewahren, auch im Leide. Dass man niemals vergisst, wie groß die Gnade Gottes ist und dass ohne die Gnade Gottes nichts läuft. Ohne die Gnade Gottes wäre ich niemals zum Glauben gekommen. Ohne die Gnade Gottes hätten wir nicht Jesus gekriegt. Ohne die Gnade Gottes hätte er uns nicht versprochen, dass wenn wir diesen Weg gehen, diesen Berg Zion, es eine herrliche Zukunft gibt. Das ist reine Gnade. Gott hätte das nicht nötig gehabt. Das muss uns bewusst sein. Adam und Eva, wenn ich Gott wäre, hätte ich danach das ganze Projekt eingestampft. Hätte ich alles tabula rasa vom Tisch gefegt und gesagt, wieso gebe ich mir überhaupt noch Mühe? Ihr interessiert euch doch gar nicht für mich. Hat er aber nicht. Ja, er hat Adam und Eva und uns damit auch aus dem Paradies geschmissen, aus dieser Herrlichkeit. Aber wir durften leben. Durften leben in einer gefallenen Welt, in der es immer noch viel, viel Schönes gibt. Es war Gnade Gottes, dass wir überhaupt noch da sind. Hier, dass die Erde überhaupt noch existent ist. Eine Gnade Gottes. Und das muss uns bewusst sein, weil ich glaube, das ist die Gegenmedizin gegen diese Bitterkeit, die man natürlich auch kennt, die ist in uns drin irgendwo, dass man gerne will, dass niemand lügt und niemand stiehlt und dass man dann sagt, wenn du noch einmal lügst, dann kommst du in die Hölle. Aber dann bin ich im falschen Berg. Dann bin ich auf dem falschen Weg. Weil das Richtige ist, glaub an Jesus Christus, dass er dir gnädig ist. Geh zu ihm, lass dir vergeben. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn wir drohen mit Fingern und wenn du das und jedes nicht tust, dann wird Gott dich aber in die Hölle werfen. Dann sind wir beim Berg Sinai. Dann sind wir nicht mehr beim Jesus, dem Vermittler, der mit Gnade dich mit seinem Blut besprengt, die Schuld vergibt, dir eine reine Weste gibt. Dann bist du wieder weggerutscht auf dem Berg Sinai. Wenn du das und das tust, wird Gott dich in die Hölle schmeißen. Wenn jemand das zu euch sagt, dann kannst du sagen, du bist auf dem falschen Weg, mein Lieber. Du bist auf dem falschen Berg gelandet, auf dem Berg Sinai. Ich glaube aber an Jesus Christus, der der Mittler ist, der meine Schuld mir vergibt durch sein Sterben am Kreuz und der mich bis am Ende dahin bringt, wo ich hingehöre, nämlich in die Herrlichkeit Gottes. Man rutscht schnell ab als Christ. Ich auch, dass man wieder nur auf die Gebote guckt. Deswegen halte die Gnade um Himmels Willen, um Berg Zions Willen hoch, weil da ist die Herrlichkeit zu finden und der richtige Weg. Die Kinder kommen schon zurück. Das ist das Zeichen, dass ich zu lange gepredigt habe. Oder der Kindergottesdienst langweilig ist. Noch ein letztes. Jetzt kommt diese etwas mysteriöse Geschichte mit Esau. Dort steht, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Esau wollte eine Suppe essen, hat sein Erstgeburtsrecht verkauft an seinem Bruder Jakob. Jakob hat ihn auch noch reingelegt und weil er sich so verkleidet hatte wie Esau, hat er von seinem Vater diesen Erstgeburtssegen auch noch erhalten. Und Esau war danach am Weinen, könnt ihr nachlesen in der Bibel, glaube ich, Kapitel 27. Jetzt muss ich überlegen, im 1. Mosebuch. Und er weint und hat gemerkt, er hat es verkauft. Alles, er hat alles verloren. Und das sind die schönen Dinge dieser Welt. Manchmal ist man auf dem richtigen Weg und dann geht es einem gut, das Leben läuft super und man hat richtig Freude an dieser Welt. Und das geht. Auch wenn die Welt nicht perfekt ist, auch wenn sie nicht das Paradies ist und niemals sein wird, es gibt schöne Zeiten, die so gut tun, dass man das Ziel verkauft. Ne, lieber jetzt leben in vollen Zügen. Was interessiert mich die Zukunft? Nach meinem Tod glaube ich eh nicht dran. Und man kann ganz offensichtlich, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, das Schönste aus dem Blick verlieren, wenn man auf schöne Dinge in dieser Welt sitzt. Hier bei Esau war es das Essen. Genau, das wollte ich noch mit einbringen. Heute wieder, ich muss es immer wieder bringen, ich falle immer vom Glauben ab, nicht ganz, aber wenn ich hier hinfahre, wieder beim Bäcker vorne an der Ecke, diesmal standen sie bis auf die Straße und ich dachte mir, ja, genau wie Esau, ihr esst lieber ein schönes Frühstück, als dass ihr in Gottesdienst geht, euch für Gott interessiert. Das ist genau das, was gemeint ist. Ich soll in Gottesdienst gehen? Nee, heute gehe ich mal brunchen. Ich lasse den Gottesdienst ausfallen. Aber die Gefahr ist eben, dass man deswegen seine Zukunft verspielt. Das verspielt, was eigentlich am Ende zählt. Und das ist mit diesem Esau-Vergleich gemeint. Der tauscht das Beste, was er hatte, gegen eine Suppe, gegen ein lecker Essen ein. Und bereut es nachher. Dinge sind schön, Essen ist schön. Ich mag auch Brötchen, ich mag auch Brunchen. Nur immer denken, dass wir deswegen nicht das Wichtigste aus dem Auge verlieren. Jesus Christus und die Zukunft, die Gott uns ans Herz legt. Denn man kann sie offensichtlich auch verlieren, wenn man nicht mehr auf sie blickt. Also, Fazit. Zum einen die Frage, wo würdest du dich sehen? Auf welchem Berg? Bist du eher so der Gesetzestyp, der auf Gebote setzt? Oder bist du sowieso vielleicht der Mensch, aber dann wärst du wahrscheinlich nicht hier und würdest zuschauen, der sagt, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts. Auch der ist am Fuße vom Berg Sinai zu finden. Der ist auf dem falschen Weg. Auch da gibt es keine Hoffnung für. Oder bist du eben unterwegs auf dem Berg Zion? Den Berg, den Weg, den Gott dir ans Herz legt. Und das ist eben der schöne Vers in Kapitel 25 unseres Predigttextes, der sagt, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, nämlich Jesus Christus. Wieder ans Herz gelegt. Geht den einen Weg, den Gott euch empfiehlt. Hört auf den, der da redet. Jesus hat es auf der Erde getan, Jesus tut es auch heute noch an uns. Wählt den richtigen Weg, wählt das richtige Ziel und den richtigen Berg. Nur bei einem gibt es ein Happy End. Bei anderen gibt es Heulen und Zähneklappern. Das muss euch klar sein. Tauscht es nicht ein gegen irgendwas. Und dann schaut euch nochmal vielleicht zu Hause die Verse 13 bis 17 an und schaut mal, was auf dem Weg für euch gerade vielleicht wichtig ist. Es ist die Sache mit dem Frieden, dass ihr dem nachjagt. Es ist die Sache mit der Gnade, die ihr vielleicht neu wieder ganz oben in eurem Glauben setzen müsst. Was ist es? Sind eure Füße lahm? Schlappt euer Glaube nur dahin? Ist die Freude weg? Woran könnte es liegen? Vielleicht, weil ihr Jesus nicht mehr anseht und nicht mehr als Fundament eures Weges habt, dass die Schritte nicht mehr sicher sind? Du kannst all das haben, du kannst sogar gesund werden, wenn du diesen Weg gehst, an Leib, Seele, allem, was in dir ist. Gott schenkt dir Gesundheit auf diesem Weg. Was ist es, was du auf deinem Weg gerade tun solltest? Vielleicht ganz ändern? Wenn du merkst, ich bin mehr der Gesetzestyp, dann lass dir sagen, du bist auf dem falschen Weg, bist auf dem falschen Dampfer, du gehst auf den falschen Berg. Vertraue auf Jesus, der das vermittelt hat, dass wir diesen himmlischen Weg gehen können. Vertraue auf ihn. Das ist sozusagen, das ist eure Hausaufgabe. Einfach zu überprüfen, und ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mehr verstanden, was mit diesen zwei Bergen gemeint ist, dass ihr überprüft, wo bin ich, wo stehe ich, wo gehe ich lang und wo läuft es vielleicht nicht so. Wo wanken meine Knie, wo falle ich hin, wo bin ich gestrauchelt? Wichtig bleibt die Gnade Gottes. Ihr könnt immer zu Jesus kommen, zu Gott. Immer so beten. Gott sei mir gnädig. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sei mir gnädig, gib mir ein Zeichen, gib mir Unterstützung, gib mir Hilfe. Wer das tut und betet, kriegt Antwort. Glaubt es mir. Viele von euch haben es erfahren. Wenn ihr euch nicht dafür interessiert, dann seid ihr, ob ihr wollt oder nicht, am Fuße des Berges Sinais und lauft ins Verderben. Aber Gott sagt, Leute, versteht es doch. Das ist der gute Weg. So sieht's aus. Ihr müsst an Jesus glauben, eure Schuld bekennen und das war's. Dann landet ihr in dieser Spitzenstadt. In dieser Herrlichkeit, im Paradies. Ich habe genug geredet. Jetzt seid ihr dran. Lasst das nicht an euch vorbeigehen, diesen etwas schwierigen Hebräertext. Lasst es nicht an euch vorbeigehen. Seid euch heute nochmal sicher, auf welchem Weg ihr unterwegs seid und welches Ziel ihr vor Augen habt. Und wenn ihr das nicht wisst, dann kommt auf mich zu, dann reden wir drüber, lest in der Bibel nach, nehmt euch nochmal diesen Hebräertext vor. Aber ihr seid dran. Wenn ihr heute nach Hause geht oder gleich im Gottesdienst vielleicht betet noch, sprecht mit Gott über euren Weg im Leben und über euer Ziel. Amen. Ich hoffe, der komische Text, der so schwierig scheint, ist dadurch einfacher geworden. Und ich habe noch ein schönes Lied aus alten Tagen mitgebracht. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Ich habe es gewählt.